Leben als Christ in einer Welt voller Bosheit, Perversion, Hass und Gottlosigkeit. Ich gebe zu, ich habe einen recht dramatischen Titel für diese Predigt gewählt. Und Wolfgang, der bei uns die Folien gestaltet, der hat meine Dramatik noch getoppt mit dieser Folie. Der bringt diese ganze Emotion, die ich aber auch in mir trage, hier wirklich gut zum Ausdruck. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Mensch bin, der der Welt an sich äußerst positiv gegenübersteht und auch dem Leben mehr die Chancen sieht, mehr das Licht sieht als die Dunkelheit. Und ich glaube, das kommt auch aus meinem tiefen Wissen raus, dass Gott den Menschen liebt und gut gemacht hat. Aber manchmal, da komme ich an meine Grenzen. Und manchmal, da verlässt mich meine Euphorie. Manchmal, da verliere ich den Mut. Als vor anderthalb Wochen gab es ja im Libanon diese Explosion dieser ganzen Pager, dieser Elektronikgeräte. Und da habe ich was danach erlebt, was ich so noch nie erlebt habe. Ich habe mein Handy in die Hand genommen und ich hatte plötzlich Angst. Das hatte ich noch gar nie. Weil ich mir das vor Augen geführt habe, wenn das möglich ist, da so ein Gerät, solche Geräte, 3000 Geräte auf einen Schlag in die Luft zu sprengen. Ja, was ist denn noch alles möglich? Ich habe jetzt nicht Angst, dass mein Handy explodiert, gar nicht. Aber was ist da alles programmiert? Was ist da alles? Welche Mächte, welche Kräfte, welche Dienste, welche boshafte Energie schlummert da noch alles in diesem Gerät? Das hat mich zutiefst erschrocken und auch erschüttert zu sehen und hier mal vor Augen geführt zu bekommen, was alles möglich ist. Und unsere Welt, die ist besessen von einem Gedanken, die ist besessen von dem Gedanken, das Böse kann man nur mit dem Bösen überwinden und Gewalt kann man nur mit Gewalt überwinden. Und wenn wir die Guten sind, dann müssen wir eben einfach nur stärker sein als die Bösen und dann ist wieder Ruhe. Und solange dieser Gedanke hier dominiert, hört es nicht auf. Gibt es immer Menschen, die meinen, sie tun das Gute, wenn sie ihre ganze Energie, ihre ganze Kraft nur da hineinstecken und hineinfließen lassen, wieder dich die nächste Gewalttat auszudenken und auszuhecken. Und das geht auf allen Seiten so. Und das macht mich betroffen und das bedrückt mich, weil es ja auch viele Menschen gibt, die sagen, der Westen ist unser Feind, du bist unser Feind, ihr seid unsere Feinde. Wie lange soll das gut gehen? Und meine Frage ist, wie leben wir als Christen in so einer Welt? In so einer Welt voller Bosheit, in so einer Welt voller Gewalt, in einer Welt, die so besessen ist von dem Gedanken, dass man Gewalt wieder mit Gewalt in den Griff bekommen kann. Wie leben wir in einer Welt voller Perversion? Zeitgleich war ja dieser Prozess in Frankreich von einem Ehemann, der seine Frau mindestens 70 Mal betäubt hat und dann anderen Männern zur Vergewaltigung überlassen. Und ich denke, das ist ja der helle Wahnsinn. Wie viele Frauen sind jetzt vielleicht unsicher in ihrer Beziehung oder fragen sich, was ist mir schon passiert? Wie viele Männer werden vielleicht für irgendwas verdächtigt? Und wie viele Menschen leben im Verborgenen ihre dunkelsten Leidenschaften aus, ohne dass wir es mitbekommen? Was passiert da eigentlich alles? Wie viele Menschen leben nur die innere Dunkelheit, leben für ihr Vergnügen auf Kosten von anderen Menschen? Es erschüttert mich. Der Hass, die Gottlosigkeit. Wir leben ja in einer Zeit, in der der christliche Glaube zurückgedrängt wird. Wir kommen aus einer Zeit, in der wir mal eine Art von christlicher Gesellschaft waren. Jetzt bleiben nur noch die Kirchtürme übrig auf den Dörfern, aber das sind hohle Zähne. Alle Fragen, alle großen Fragen, die uns unsere Gesellschaft besprechen wir nicht mit der Bibel. Kommt Gott nicht mehr vor, da kommt der Glaube nicht mehr vor. Das spielt wie keine Rolle mehr. Das sind jetzt andere Ideologien. Und das schmerzt natürlich. Das tut weh und das fordert sehr heraus. Wie leben wir als Christen in so einer Welt? Wie leben wir da? Einer Welt voller Hass, voller Gewalt, voller Perversion, voller Bosheit, voller Gottlosigkeit. Das einzig Gute, wie gesagt, ich finde auch immer was Gutes, das einzig Gute an dieser Entwicklung ist folgende: Wir kommen wieder, ich sage mal, in biblische Zeiten hinein. Wir leben in einem, wenn man so will, biblischen Zeitalter. Denn die Zeit der frühen Christen war eine Zeit voller Hass, voller Gewalt, voller Bosheit, voller Perversion. und voller Gottlosigkeit. Das heißt, wir sind der Zeit vom Neuen Testament viel, viel näher. Das ist, wenn man so will, das Gute und können die Bibel auch wieder ganz neu lesen und hier eben auch Antworten finden auf genau diese Frage, wie wir in so einer Zeit, wie wir in so einer bösen Zeit und in so einer Zeit mit so dunklen Perspektiven vor allem als Christen leben. Wir springen jetzt gemeinsam auf die Insel Kreta. Ich habe hier ein wunderschönes Bild. Wolfgang hat es uns rausgesucht. Die Insel hat von links nach rechts sind es 250 Kilometer. Eine der größten Inseln im Mittelmeer. Manche von uns fliegen da wahrscheinlich hin, um Urlaub zu machen, um sich von der bösen Welt zu erholen. Aber zur Zeit der Bibel, zur Zeit des Neuen Testamentes, war Kreta kein guter Ort. Gell? Kreta war eigentlich der Ort schlechthin, voller Hass, voller Bosheit, voller Perversion und voller Gewalt. Das kann man so sagen. Das war sprichwörtlich, war das eine dunkle Insel. Über Jahrhunderte gab es dort Bürgerkriege, da waren einfach einzelne Städte, die haben es nicht geschafft, miteinander in Frieden zu leben. Eine wollte immer die anderen überwinden. Jeder war natürlich überzeugt, wir sind die Guten, das sind die Bösen, alle Mittel sind gerechtfertigt. Da haben sich Piraten niedergelassen auf dieser Insel. Es ging gar nicht gut und irgendwann haben die Römer die Insel einfach erobert und da war Ruhe. Nicht Frieden, dann war Ruhe. Und sie war Teil vom Römischen Reich. Paulus, der Anführer der Christen außerhalb von Israel, von Jerusalem, der große Missionar, der Start-up-Gründer, Gemeindegründer, der war auch auf Kreta gewesen und hat dort den Menschen die gute Nachricht von Jesus gebracht, hat ihnen erzählt von der Liebe Gottes, dass sie Menschen ein Meisterwerk sind. Also er war auf dieser Insel und er fällt folgendes Urteil über diese Insel. Das kann man nachlesen im Titusbrief, ist einer der kürzesten Briefe im Neuen Testament und er sagt folgendes, er war ja da gewesen, er war vor Ort und zitiert einen kretischen Philosophen und der sagt, einer von ihren Landsleuten muss geradezu ein Prophet gewesen sein, dieser Philosoph, als er sagte, die Leute auf Kreta lügen wie gedruckt. Sie sind faul und gefräßig und benehmen sich wie wilde Tiere. Ja, ein ganz differenziertes Urteil über 100.000 Menschen. Ja, die lügen alle wie gedruckt und benehmen sich wie wilde Tiere. Die folgen ihren Trieben, die tun einfach auf was sie gerade Lust haben und sie fressen und schaffen wollen sie gerade auch nichts. Gell? So sagt Paulus und das sagt einer von denen. Gell? Und das ist übrigens ein ganz berühmtes antikes Paradoxon, gell? Weil wenn ein Kreter sagt, alle Kreter lügen wie gedruckt, dann lügt ja vielleicht nur einer. Gell? Ich weiß nicht, wollte Paulus uns ein bisschen auf die Probe stellen, wollte er uns ein bisschen provozieren, aber das ist sein Urteil über diese Insel. Er sagt, der eine, der das gesagt hat, dass alle Kreter lügen und faul sind wie wilde Tiere, gell? Der eine muss ja ein Prophet gewesen sein. Der hat ja hier eine ganz großartige Erkenntnis gehabt. Also kein guter Ort, kein guter Ort. Bosheit, Perversion, wie wilde Tiere, Hass, Unwahrheit, war alles auf dieser Insel. Wir lesen das im Titusbrief. Titus war ein Mitarbeiter von Paulus, das war so der Mann für Spezialmissionen. Also wenn es schwierig wurde, dann musste der Titus her. Gell? Also wenn bei uns, wenn es um Beton und Mauern geht, wenn es dann schwierig wird, dann muss der Siegfried Schächter her. Der ist Maurer, der kann alles, gell? Was Beton und Steine und so weiter anbelangt. Das, wenn wir nicht mehr weiter wissen, muss der Siegfried Schächter her. Und so war es ein bisschen auch bei Paulus. Nicht wenn Paulus nicht mehr weiter weiß, aber wenn er eine Mission hat, die schwierig ist und herausfordernd, dann muss der Titus her. Und Titus hatte folgenden Auftrag. Titus bekam von Paulus den Auftrag, diese kleinen Hauskreise, die tatsächlich entstanden waren, nachdem Paulus durch die ganze Insel gezogen war, diese kleinen Hauskreise aufzubauen und dafür zu sorgen, dass da einzelne Gemeinden gut wachsen können. Das war sein Auftrag. Und Paulus sagt eben dem Titus, das ist eine schwierige Aufgabe, denn das sind äußerst schwierige Menschen. Die lügen alle, die sagen nicht die Wahrheit, die benehmen sich wie wilde Tiere. Das ist sehr, sehr schwer, hier Gemeinde zu bauen. Und dann sagt Paulus, ergänzt er noch, gell, der eine, der das gesagt hat, der hat die Wahrheit gesagt. Das ist zu sagen, ein einziges Mal hat jemand von Kreta nicht gelogen. Und zwar, das war da, wo er gesagt hat, alle anderen lügen. Gell. Stellt man uns mal vor, irgendein großer Kirchenführer würde heute solche Aussagen treffen. Über alle Deutschen oder über alle Schweizer, was da los wäre. Wir haben solche Aussagen in Gottes Wort im Neuen Testament. Finde ich sehr provokant. Aber es bringt zum Ausdruck, wie es da zu und her ging auf dieser Insel, was da für eine Dynamik geherrscht hat. Es war kein guter Ort, vor allem nicht für Schwache, für Menschen, die sich nicht durchsetzen konnten, die nichts hatten und die sich auch nicht behaupten konnten. Trotzdem wächst da Gemeinde, trotzdem kommen Menschen zum Glauben, trotzdem bricht dort auf Kreta was auf. Und jetzt hat dieser Titusbrief mehrere Themen, aber ein Thema ist genau das, was ja auch die Eingangsfrage war: Wie leben wir denn als Christen auf Kreta? Wie leben wir denn in so einem Umfeld? Was heißt das, als Christ in einer bösen Welt zu leben, in einer Welt voller Menschen, die lügen, die sich wie triebhafte Tiere benehmen? Wie sieht es aus? Und im Kapitel 3 vom Titusbrief bekommen wir da eine Antwort drauf. Und da gehen wir jetzt rein, mit dem werden wir uns jetzt intensiver auseinandersetzen. Und interessant ist der erste Punkt, hier geht's gleich schon los. Erinnere die Christen auf Kreta daran, dass sie sich den regierenden und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. Das ist wieder so ein Monstersatz von Paulus. Wir teilen das mal hier in zwei Blöcke ein. Wir bleiben mal beim ersten Block, gell? Weil damit hätte ich nicht gerechnet. Wenn es um die Frage geht, wie leben wir in einer bösen Welt, ist die erste Antwort, die Paulus uns gibt und den Christen, und ich denke, das kann man eins zu eins, das gilt für die Christen von Kreta, das gilt aber auch für die Christen von Bodenseeregionen und drüber hinaus. Erinnere die Christen der Lindenwiese daran, dass sie sich den regierenden und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Stellt euch das mal vor, der römische Staat damals, der hat ja nicht die Macht vom Volk bekommen. Gell? Die Kreter haben ja nicht gesagt, lieber Kaiser, bitte regiere uns, beherrsche uns, wir hätten so gern einen römischen Kaiser hier am Start, sondern die haben sich die Macht einfach genommen, gell? Haben sich da auf dieser Insel festgesetzt, war auch wichtig für die Seewege und damit der Handel läuft und so weiter. Die Kreter waren denen eigentlich egal, die wollten einfach, dass sie hier da in Ruhe wirtschaften konnten. Diese Regierung, die niemand gewählt hat, die niemand eingesetzt hat, die sich mit Gewalt hier festgesetzt hat, zu der, sagt Paulus, der müsst ihr euch unterordnen, gell? Den müsst ihr als Christen gehorchen. Und haltet euch an die Verordnungen, haltet euch an die Gebote, haltet euch an die Erlasse, die so raushauen. Löste mir gewisse Widerstände aus, allein schon der Gedanke. Und natürlich, da gibt es eine Einschränkung und die sage ich gleich von Anfang an. Schon früh hat im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte hat sich gezeigt, okay, es gibt Ausnahmen, da gilt diese Regel nicht, beziehungsweise da wird sie von einer höheren Regel gebrochen. Gell? Und zwar immer dann, wenn der Staat oder Behörden uns auffordern, Dinge zu tun, die gegen Gottes Gebote sind. Immer dann und immer nur dann. Dann sollen wir, so formulieren es die Apostel, die frühen Jünger, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nicht den Menschen nicht gehorchen, sondern den Menschen, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sprich, wenn der Staat oder die Behörden uns auffordern, nicht Gott anzubeten, sondern einen anderen Gott, gell, das wäre das erste Gebot, dann sollen wir Gott mehr gehorchen. Wenn wir aufgefordert werden zu lügen, dann sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn wir aufgefordert werden zu töten, dann sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Ausnahme. Das ist die Ausnahme. Und wir sollen dann mehr gehorchen, nicht gehorchen. Aber die Regel ist doch, dass die allermeisten Gebote und Erlasse, die mit denen wir so konfrontiert sind und uns rumschlagen dürfen und rumärgern, vielleicht auch manchmal, dass die gar nicht die Gebote Gottes brechen. Also meines Wissens nach gibt es kein 11. Gebot, das heißt, du sollst mit Öl heizen. Habt ihr nicht verstanden, gell? Ich habe mir das lange überlegt. Und es gibt auch kein 12. Gebot, das heißt, du sollst keine Windräder auf Höhenrücken im Bodenseekreis errichten. Gibt's auch nicht. Gibt's nicht. Da gibt's keine Gebote. Also mir ist nur kein Gebot oder Erlass begegnet, der mich quasi in Konflikt bringt mit den Geboten Gottes. In der Regel ärgert es mich, tut es mir weh, nervt es mich als Bürger. Baumschutzsatzung, Leinenzwang jetzt in Überlingen für Hunde und Ortsteile, Leinenzwang, neues Gebot erlassen. Gell? Das ärgert mich, das schränkt mich ein in meiner Freiheit, aber es bringt mich nicht in Konflikt. Es bringt mich nicht in Konflikt mit den Geboten Gottes. Und da fordert Gott uns auf, da fordert Paulus uns auf, haltet euch an die Gebote, seid gute Staatsbürger. Ich weiß, es gibt noch so eine, das kommt wahrscheinlich von der 68er Generation, die ja hier auch reichhaltig vertreten ist, es gibt ja noch so eine Verherrlichung der Rebellion irgendwie, gell, dass man das irgendwie latent gut findet. Titus 1 Kapitel, im Kapitel 1 gibt es zweimal der Begriff der Aufsässigkeit, den gibt es dann mal noch im Kolosserbrief, meine ich. Aufsässigkeit ist dort was Negatives, gell? Das ist das, was eigentlich dem Teufel zugeschrieben wird, dem Satan. Warum ist der Satan? Weil er eben aufsässig ist, weil er sich nicht einfügen kann, weil er sich nicht einordnen kann. Jetzt war das natürlich in der 68er Zeit anders, da waren alle staatshörig, da war ja auch noch, sag ich mal, das Nazitum, das war alles noch in der Nähe. Wir leben heute in einer anderen Zeit und ich meine, wir leben heute als Christen prophetisch. Wenn wir einfach bereit sind, uns einzufügen und unterzuordnen. Von meiner mikrokommunalpolitischen Erfahrung weiß ich, wie schwierig das wird zunehmen, weil jeder Mensch ist sein eigener Staat, gell? Und jeder will nur noch seine eigenen Regeln befolgen oder nur, wenn er es einsieht oder nur, wenn es ihn oder sie nichts kostet. Aber wie will man denn ein Land regieren? Wie will man Land gestalten, wenn keiner mehr bereit ist, auch Dinge in Kauf zu nehmen zugunsten oder für die Allgemeinheit? Wie sollen wir hier irgendwie noch vorankommen, wenn jeder nur an sich denkt, jeder nur an seinen eigenen Vorteil, wenn jeder seine eigenen Regeln und Gesetze befolgt? Da landen wir ja im Moment mit dem ganzen Individualismus. Das hat ja viel Gutes, aber das ist definitiv eine Schattenseite. Es geht nichts mehr voran, weil jeder nur noch sich sieht und keinerlei bereit ist, sich einzufügen, sich einzuordnen. Und da leben wir Christen prophetisch, wenn wir bereit sind, uns einzufügen, uns einzuordnen, bereit sind, Regeln zu folgen, die wir weder einsehen noch und sogar bereit sind, dafür Zeit und Geld zu investieren, auch wenn es uns wehtut. Ich glaube wirklich, dass es das braucht, dass uns das voranbringt. Und zwar, der zweite Punkt ist der, wenn wir sagen, ja, ich bin bereit, Gott zu folgen in allen Dingen und ich will Gott mehr gehorchen als den Menschen. Immer dann, wenn ich Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, immer dann wird es richtig bitter. Gell? Das kostet dann richtig was. Das kann mich das Leben kosten, das kann mich viel Geld kosten, das kann mich meine Gesundheit kosten, das kann mich meine Freiheit kosten. Wenn der Fall kommt, dass ich sage, nein, hier kann ich nicht mitmachen, ich muss Gott mehr gehorchen. Aber wie will ich denn mal, sagen wir mal, ganz seriös in der Lage sein, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, wenn ich nicht mal bereit bin, mich im Auto anzuschnallen, weil mir das zu unbequem ist, gell? Oder weil mich das zu sehr in meiner Freiheit einschränkt. Wenn ich nicht mal in der Lage bin, bei den kleinsten Geboten, die mich ein paar wenige Euros kosten oder ein bisschen Zeit oder ein bisschen Bequemlichkeit oder ein bisschen Bergsicht von meinem schönen Haus raus, wenn ich nicht mal da bereit bin, mich einzufügen und unterzuordnen, ja, dann kann ich doch nicht das Maul aufreißen und sagen, aber wenn es dann um Gott geht, ja, dann bin ich bereit sein, sogar ins Gefängnis zu gehen, da werde ich gar nichts tun. Deshalb kann ich es jetzt üben. So verstehe ich diese Aufforderung hier. Ich bin kein Fan von Geboten und Regeln und noch weniger ein Fan von vielen Geboten und Regeln. Und ich finde, es sind sowieso viel zu viele. Aber ich glaube, was wir brauchen, sind Christen, die bereit sein, sich einfach einzufügen und nicht auch noch das Chaos in dieser Welt und in diesem Staat vergrößern. So können wir im Moment prophetisch handeln. Und dann habe ich vor anderthalb Wochen gemerkt, Mensch, Dan, wenn du das Maul so aufreißen willst und fährst mit dem Hänger rum, der seit Monaten keinen TÜV hat, das geht gar nicht. Ich war am Mittwoch beim TÜV. Alles erledigt. Ich stehe hier mit einer reinen Weste, gell? Ja, das passiert, wenn man Bibel liest, gell? Dann bewegt sich was im Leben. Ja, und der zweite Punkt dann, die Christen, was sollen wir tun? Jederzeit bereit sein, Gutes zu tun, gell? Das gute Werk, gell? Ergon, Agathos, das gute Werk sollen wir tun. Und ich glaube, hier geht es nicht darum, das, was wir sowieso tun oder tun müssen, weil es unser Beruf ist, gell? Also wenn ich Busfahrer bin und dann sage ich, ich halte an jeder Bushaltestelle, wo jemand steht, dann ist das natürlich auch ein gutes Werk. Aber das ist ja hier nicht der Punkt, sondern es geht darum, das gute Werk zu tun, das über das hinausgeht, was ich sowieso schon tun oder tun muss. Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. Das ist die Aufforderung. Also unser Job ist es nicht, das Chaos, den Streit, den Stress, den Ärger, die Unruhe in diesem Land noch zu vergrößern, sondern unser Job ist das Gegenteil, dafür zu sorgen, dass es hier Frieden gibt. Und wir sollen jedem freundlich und liebevoll begegnen. Und dann war ich beim TÜV und ich dachte, also da war ich jetzt schon sehr nett, gell, zu diesem TÜV-Prüfer. Und dann hinterher kam mir, das wäre ich sowieso gewesen, ich will ja, dass der mir den Anhänger abnimmt. Auch das ist keine Leistung, zu jemandem nett sein, von dem ich nur irgendwas will oder von dem ich in irgendeiner Form abhängig bin oder den ich irgendwie mal brauche oder brauchen könnte. Gell? Stichwort Netzwerk, das ist ja hier ganz in, gell? Überall Netzwerk. Das ist doch klar, dass ich nett bin zu Menschen, von denen ich was will oder die ich mal brauchen könnte oder die irgendwie wichtig sind. Der Punkt ist doch, bin ich zu denen nett und freundlich, die mir nichts bringen, gell? Und von denen ich genau weiß, die werden mir mein Leben lang, habe ich keinen Vorteil davon, wenn ich die kenne, wenn ich zu denen nett bin, wenn ich zu denen freundlich bin. Die, die mir eigentlich egal sind, die aber auch Meisterwerke Gottes sind. Das ist die eigentliche Herausforderung. Da habe ich mich ertappt, diese Woche jedem liebevoll und freundlich zu begegnen und dann sozusagen die Champions League bei dieser Sache hier ist dann auch noch denen freundlich und liebevoll zu begegnen, die mir gegenüber unfreundlich und gehässig sind. Da auch noch Wege finden. Es geht nicht darum, dass ich alles mit mir machen lässt, gell? So das Herrmännli mit sich machen lasse, weil ich Christ bin, gar nicht. Aber es geht darum, Wege zu finden, auch jedem Menschen anständig, freundlich und liebevoll zu begegnen. So, das ist die Aufforderung. Wie leben wir als Christ in so einer miesen Welt? Wir sollen so leben, sich dem Staat unterordnen, freundlich sein, gell? Jedem freundlich und liebevoll begegnen und gute Werke tun, die Extrameile gehen. Und jetzt gehen wir auf eine sozusagen Metaebene, weil dann erklärt Paulus, warum das eigentlich so ist. Und er sagt, vergessen wir nicht, also erinnert euch dran, liebe Leute, denkt mal dran, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben, wir hassten andere und andere hassten uns. Es war die Missionssituation natürlich, gell? Da gab es keine Menschen, die als Kinder schon in irgendwie einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Paulus sagt, alle, gell, wir alle waren Kreter. Wir alle sind von Kreta. Das kann man sagen. Wir waren unverständig, wir hatten keine Ahnung. Gott war uns egal, gell, wir gingen falsche Wege. Unsere Leidenschaften, Perversionen, was auch immer, die haben uns bestimmt. Die Bosheit und der Neid bestimmten unser Leben. Wir haben andere gehasst, andere haben uns gehasst. Da kommen wir her. Wird vielleicht der ein oder andere sagen, der so, sag ich mal, behütet aufgewachsen ist, naja, trifft jetzt auf mich nicht so ganz zu. Also ich finde auch, ich war jetzt nicht voller Hass, bevor ich Christ wurde. Aber ich kann schon sagen, da gibt es ja auch die feinen Nuancen, gell? Es gibt auch die fromme Überheblichkeit, gell? Ich hab's kapiert oder wir sind was Besseres oder der Neid, gell? Es gibt auch sogar Neid im Frommen, gell? Der kann so viel Bibel lesen, der kann so schön beten, das muss ich mal irgendwie ein bisschen unterwandern, dass das mal aufhört, gell? Dann fühle ich mich wieder besser und so weiter, gell? Das ist ja nicht, dass es alles uns fremd wäre. Je ehrlicher ich in mein Herz blicke, und das tue ich in der Regel beim Gebet, beim schweigenden Gebet, da liegt es vor mir, desto mehr muss ich sagen, ja, da komme ich auch her. Auch wenn ich schon eine Verwandlung erlebe, aber es ist noch alles da und ich weiß, woher ich komme. Und dann passiert Folgendes und jetzt kommt es, passiert das allerbeste, einzigartige, großartigste und schönste, was man sich nur vorstellen kann. In einer Welt, die besessen ist von dem Gedanken, dass man Bosheit mit Bosheit und Gewalt mit Gewalt überwinden muss, gell? Dass man alle einschränken muss, dass man allen Grenzen setzen muss. In dieser Welt erscheint plötzlich Gott selber mit einer ganz anderen Idee, mit einem ganz anderen Konzept. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar, wörtlich seine Menschenfreundlichkeit. Gott ist ein Menschenfreund. In einer Welt, wo es, glaube ich, keine menschenfreundlichen Staaten, keine menschenfreundlichen Unternehmen, wo es die Menschenfreundlichkeit nicht gibt, erscheint ein Gott, der menschenfreundlich ist. Er rettete uns, Nicht, weil wir etwas geleistet hätten, vergessen wir nicht, wo wir herkommen, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. Güte heißt Gutheit, weil er gut, dem Wesen nach gut ist. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Und da denke ich natürlich an die Taufe, die wir dieses Jahr hatten. Ich glaube, die Betroffenen sind auch anwesend. Ja. Das reinigende Bad, wir werden neu gemacht. Gott erscheint. Gell? Wie erobert Gott Greta? Wie reagiert er auf diese wilden Tiere? Wie reagiert Gott auf diese Bosheit? Natürlich sprengt er erstmal in die Luft, klar, etwas, dann kommt die Infanterie, dann übernimmt er Stadt für Stadt und dann herrscht wieder Ordnung. Nein! Wie macht's Gott? Mit Menschenfreundlichkeit reagiert er auf die Bosheit und auf die Gewalt und rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet oder verdient hätten, sondern einfach, weil er gut ist, weil er gut ist. Was für ein Privileg, so eine Nachricht hier weitergeben zu dürfen. Ich, meine Frau oder meine Familie und ich, wir haben dieses Jahr eine Scheune ausgeräumt. Die Scheune, da war Stroh drin, das war 50 Jahre alt und der Staub, der drin war, war vielleicht so 100 Jahre alt und die anderen Dinge waren auch sehr, sehr alt. Und bin da dann rein mit einer Maske und einer Gabel und habe da gearbeitet mehrere Tage lang und abends war ich komplett schwarz, wirklich schwarz. Und ich habe mal erlebt, was es heißt, dreckig zu sein. Und wenn man mal so dreckig ist, dann wird man nicht mehr sauber. Gell? Dann wird man nur, man schmiert den Dreck nur von einer Stelle zur anderen. Da gibt's in den Schuhen überall, da gibt's kein, man findet aus diesem Dreck nicht mehr raus. Weil man verteilt nur noch Dreck, weil alles voller Dreck ist. Und abends kam dann, und ich liebe immer etwas, wenn etwas effizient ist. Und wenn man sieht, wenn etwas Wirkung hat, das ist immer der Hammer. Abends kam dann der Höhepunkt und allein schon für das hat es sich gelohnt, das Duschen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erhebend das ist, wenn das Wasser unten pechschwarz ist. Gell, wenn man im schwarzen Wasser steht und duscht. So ein gutes Gefühl. Ich habe mich so gefreut auf das Duschen. Ja, der ganze Dreck und man sieht endlich mal, sonst ist ja Duschen irgendwie relativ langweilig. Aber das war jedes Mal ein Spektakel. Gell? Ein Spektakel. Der ganze Dreck weg, das war so gut. Und dann aus der Dusche rausgekommen, ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Und ich glaube, das ist hier genau der Punkt. Wir leben in dieser Welt, wir sind Teil von diesem Dreck. Alles ist voll, wir bringen das auch gar nicht mehr weg. Man schmiert nur den einen Dreck auf die andere Seite von einer Stelle zur anderen. Aber dann kommt Gott mit seiner Menschenfreundlichkeit, wie diese reinigende Dusche, gell, wie das Bad. Und er macht uns sauber. Wir sind neue Menschen, weil vom Himmel der Dreck dieser Welt von uns abgewaschen wurde, kommt in der Taufe zum Ausdruck. Was für ein Privileg, was für ein Geschenk. So ist unser Gott. Und es geht ja noch weiter, gell? Einfach so, der ist unverdient menschenfreundlich. Wir hätten es nicht verdient. Was wir verdient hätten, wäre Kavallerie, Artillerie und dann hier die Infanterie, die alles noch erobert und hier für Ordnung sorgt. Aber was kommt, ist die Menschenfreundlichkeit, gell? Ein guter Gott, der Heilige Geist, der wirkt, durch den Gott uns, durch unseren Retter Jesus Christus im reichen Maß geschenkt hat, nicht nur ein bisschen, der war nicht geizig beim Heiligen Geist. Und so sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Der ganze Dreck ist weg. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt Hoffnung auf das ewige Leben haben. Was für eine großartige Sache. Wir sind jetzt, alle, die Ja gesagt haben zu Gott, werden nicht alle sein. Aber es könnten alle sein, wenn es alle tun. Deshalb sag Ja zu Gott. Sind wir Kinder Gottes und Erben? Fred hat vor 2 Wochen drüber gepredigt. Erben, gell? Erben. Wir sind jetzt sozusagen, also sagen wir mal so rum, Prinz William oder Harry, welcher ist es? Der Gute, der was erbt. Wer erbt? William erbt. Also, der William erbt. Also wir sind sozusagen, was erbt denn der eigentlich? Eine kleine Insel im Atlantik. Was soll denn das? Wir sind Erben von Gottes Verheißung. Wir erben alles, die ganze Welt. Alles. Mit dem Wissen, in dem Bewusstsein können wir leben und unser Leben gestalten. Was ist das für eine fantastische Sache? Letzte Woche bin ich krank geworden. War gar nicht schön. Und bei mir, das wird dann immer schwierig, wenn ich krank werde. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Und ich lag abends mit Fieber im Bett und dann kamen meine ganzen Messias-Komplexe und ich habe gesehen, was am anderen Tag alles für Termine waren und ich konnte mir nicht vorstellen, wie das geht ohne mich. Es war für mich undenkbar, dass ich da nicht dabei bin, dass irgendwie die Welt da nicht untergeht. Und ich war voller Panik abends im Bett und Angst und ich sagte, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Und irgendwann im Fieber habe ich begonnen zu beten und diese Wahrheit zu verinnerlichen, Mensch, ich bin ja Kind Gottes, ich bin ja Erbe Gottes. Und dann habe ich mir immer wieder den Satz gesagt, Gott ist nicht mein Feind, Gott ist mein Freund, Gott ist mein Freund. Und dann hat sich diese Angst gewandelt tatsächlich in Vorfreude. In Vorfreude, weil ich gedacht habe, ich bin gespannt, wie das morgen geht. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin Erbe Gottes. Gott ist mein Freund, er steht an meiner Seite. Irgendwie wird es gehen, er wird es tun. Wir werden es hinbekommen, weil ich habe ihn an meiner Seite. Und tatsächlich hat alles geklappt. Ich hätte, glaube ich, sogar länger krank sein können. Das ist die erschreckende Wahrheit dahinter. Er hat dafür gesorgt. Hey, das ist so anders zu wissen, ich gestalte, ich plane meine Woche im Wissen, ich bin Kind Gottes, ich bin Erbe, Gott ist nicht mein Feind, sondern mein Freund. Weißt du, überleg mal, was ist der schwierigste Termin, der nächste Woche dir bevorsteht? Vor was hast du am meisten Angst? Gott schickt dich nicht dahin, um dich klein zu machen. Er ist bei dir. Gell? Du gehst da als sein Kind und Erbe hin, aufrecht, im Wissen, Gott ist dabei. Ist wahrhaft gute Nachricht. Und wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst, so eine kleine Zusammenschau macht, nochmal der letzten drei Punkte, dann sehen wir die Argumentation von Paulus, gell? Wir waren auch ungehorsam, unverständig, aber dann wurde die Güte Gottes sichtbar, er hat sich uns zugewandt, die Menschenfreundlichkeit, und jetzt als Kinder und Erben dürfen wir Hoffnung auf das ewige Leben haben. Das ist so dieser Dreischritt. Und jetzt gehen wir nochmal zu Kreta und auf die Frage, wie hat Gott Kreta gewonnen? Wie hat Gott Kreta erobert? Nicht mit Bomben, nicht mit Raketen, nicht mit Drohnen, nicht mit Gewalt. Wie hat er die Menschen gewonnen? Durch Menschenfreundlichkeit, durch Freundlichkeit. Das ist ein fundamental anderes Konzept und eine fundamental andere Reaktion auf Gewalt und Bosheit, wie wir sie uns überhaupt nur vorstellen können. Überall hier wird nur eine Geschichte erzählt. Der Gute muss einfach stärker sein wie der Böse und dann ist wieder Ruhe. Gott erzählt eine ganz andere Geschichte. Mit Menschenfreundlichkeit. Mit Menschenfreundlichkeit gewinnt er diese Insel, gewinnt er diese Menschen, hat er uns gewonnen. Mich hat Gott zu nichts gezwungen. Und deshalb liebe ich ihn. Und deshalb gehe ich ihm hinterher. Und deshalb ist eigentlich, was jetzt kommt, logisch. Die Schlussfolgerung von Paulus, da betont er das nochmal. Das steht unumstößlich fest, diese ganzen Wahrheiten. Ich will, dass du das alles mit Nachdruck weitergibst. Das merkt ihr, das versuche ich. Denn alle, die zum Glauben an Gott gefunden haben, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. So, und hier kommt's. Wir sollen uns bemühen, Gutes zu tun. Bemühen, anstrengen, Einsatz bringen. Warum sollen wir das tun? Weil Gott zu uns auch gut war. Und alle Menschen haben was davon. Solange so viele Menschen den lieben langen Tag sich nichts anderes ausdenken, wie sie ihren Feinden schaden könnten, wie sie ihre Feinde überwinden können, wie man noch gewalttätiger und noch kreativer sein kann. Da braucht es auch Menschen, die den lieben langen Tag überlegen, wie sie noch mehr gute Werke tun können, weil sie eben Gott kennen, weil sie Gott kennen. Und hier geht es wirklich um Bemühen, sich anstrecken und einsetzen. Und ich weiß, es gibt eine Generation oder einen Menschenschlag, der sagt, ja, und Gott und Leistung, ganz schwieriges Konzept. Gott will keine Leistung. Nein, Gott will, und er braucht auch keine Leistung, weil er hat ja zu uns gesagt. Aber wenn das dazu führt, dass wir ja nur auf dem Sofa liegen, während 100.000 Menschen sich überlegen, wie sie Böses in der Welt tun können, weil wir schlicht zu faul sind, Gutes zu tun, uns zu überlegen, wie wir das Böse mit Guten überwinden können, dann läuft es hier völlig in die falsche Richtung. Einsatz ist gefragt und das ist gut, das ist wichtig. Wie kann ich die Extrameile gehen? Wie kann ich die extra gute Tat tun? Das ist gefordert. Da geht es nicht um ein Seelenheil. Das Seelenheil steht unumstößlich fest. Wir sind Kinder, wir sind Erben. Aber weil wir Kinder und Erben sind, deshalb dürfen wir uns, sollen wir uns, müssen wir uns anstrengen und uns bemühen und gute Werke tun, so viel wie nur irgendwie geht. Gutes tun in dieser Welt, der Welt menschenfreundlich begegnen, die Bosheit überwinden mit allem Guten. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen, für alle Menschen. Als ich so krank war, was ich dann gerne mache, ist, ich schaue gern so Heldenreisen an, also so Sportdokumentationen zum Beispiel. Mit was habe ich angefangen? Ich bringe es jetzt schon gar nicht mehr zusammen. Jan Ullrich zum Beispiel, gell? Oder andere. Und dann habe ich mir natürlich, bei Amazon Prime gibt es jetzt die große Leverkusen-Dokumentation, die Reise zum deutschen Meister und zum Pokalsieger. 4 Folgen und das habe ich mir auch angeschaut. Und das hat mich total bewegt. Bayer Leverkusen startet in die letzte Saison mit einem neuen Trainer. Xavi Alonso heißt er. Und die haben einen super Kader, auch tolle Spieler. Und am Anfang, das erste Spiel geht, glaube ich, noch verloren. Und dann passiert was Außergewöhnliches. Die können nicht mehr verlieren. Gell? 10 Spiele in Folge nicht verloren. Gewonnen oder knapp unentschieden, aber nicht verloren. 13 Spiele, 14, 15 Spiele. Und die können nicht mehr verlieren. Und dann plötzlich passiert was, und ich erinnere mich auch noch, wie das so war. Plötzlich realisiert die ganze Welt, dieser Trainer, der ist gigantisch gut. Und eigentlich ist der eine Nummer zu groß für den Verein. Gell? Dann hat Real Madrid angeklopft bei Xavi Alonso. Bayern München war ja auch ganz verzweifelt auf der Suche nach einem Trainer. Die haben ihn angefragt und eine Riesenunsicherheit ist ausgebrochen. Wird dieser Trainer bei Leverkusen bleiben? Das ist eine gute Mannschaft, aber die ist natürlich nicht zu vergleichen mit den 10 Top-Mannschaften auf diesem Erdball. Gell? Und die Top-Mannschaften haben angefragt. Große Unsicherheit bricht aus. Und dann entscheidet sich der Xavi, nein, ich bleibe bei Bayer Leverkusen. Und ich habe hier ein kleines, klitzekleines Interview von 2 Spielern, die sagen, was das mit ihnen gemacht hat.
Das war einfach ein schönes Gefühl so für uns, dass wir wissen, er zählt auf uns, er hat Vertrauen in uns, dass wir einfach erfolgreich sein können.
Und von unserer Seite war einfach so, okay, jetzt müssen wir einfach noch mehr für ihn tun, noch mehr für ihn arbeiten, weil er uns einfach toll macht.
Und genau das ist der Punkt. Hier, Granit Xhaka aus Rhinfelde, gar nicht so weit weg von hier. Der sagt, weil der uns treu bleibt, deshalb geben wir jetzt alles. Das ist der Punkt. Nicht damit der uns treu bleibt, sondern weil. Der hat zu uns Ja gesagt. Als normale Spieler, als durchschnittlich gute, oder schon überdurchschnittlich, aber nicht, wir sind nicht die 10 Top-Spieler dieser Welt. Aber der sagt zu uns Ja. Und weil der Ja sagt, deshalb geben wir jetzt auch alles, darum geht's, gell? Weil Gott zu uns Ja sagt, deshalb geben wir jetzt auch alles. Und das geht nicht ohne, da wären wir bei der nächsten Folie, ohne Bemühen, ohne Anstrengen. Das darf was kosten, diese guten Werke. Damit verleugnen wir nicht unseren Glauben, damit verfallen wir nicht irgendeinem komischen Leistungsdruck. Da gibt's keinen Leistungsdruck. Gott hat doch schon lange Ja zu uns gesagt, ihn brauchen wir nicht mehr beeindrucken. Jetzt geht's darum, alles zu geben, dass sich diese Welt zum Guten geprägt wird. Gell? Dass das, was an uns widerfahren ist, die Menschenfreundlichkeit Gottes, wieder weiter verbreitet wird. Ich weiß nicht, wie viel kann man denn gute Werke in einem Tag tun, sage ich mal, über das Normale hinaus. Vielleicht 1, 2, 3, also 3 scheint mir schon viel zu sein. Aber 1 scheint mir möglich zu sein. Und ich habe was erlebt, nämlich, dass Gott diese guten Werke vorbereitet. Der schiebt mich förmlich drauf hinauf, wie man so schön sagt, auf dieses gute Werk. Das war an diesem Mittwoch, an dem ich krank wurde. Hatten wir am Vormittag noch unser Pastoralteam. Wir waren nur zu dritt, wir haben uns ausgetauscht. Wir lesen gerade ein Buch über Glauben, wie kann es anders sein. Und das Glauben führt zur Liebe. Und die Liebe, die kann man messen. Da gibt es die 7 Werke der Barmherzigkeit, gab es im Mittelalter. Gell? 7 Werke der Barmherzigkeit, die sind im Matthäusevangelium verortet. Wir haben uns über die 7 Werke der Barmherzigkeit unterhalten. Und das letzte Werk der Barmherzigkeit, das finden wir nicht in der Bibel, das haben die frühen Christen hinzugefügt, das heißt Tote begraben. Gell? Die frühen Christen, die haben die Toten begraben. Die wurden vom Meer angespült oder die auf den Müllkippen lagen, die haben die begraben, weil sie gesagt haben, jeder Mensch ist ein Meisterwerk. Gell? Tote begraben war unser Thema. Ausführlich haben wir über die Toten begraben geredet. Gell? Und das ging dann hin und her, Tote begraben, Liebe heißt Tote begraben. Dann am Nachmittag ging es mir dann immer so gut. Ich sage, ich glaube, ich muss heim ins Bett. Ich merke, mir geht's nicht so gut. Zu dieser Zeit lag meine Frau schon mit hohem Fieber im Bett. Die hat das Bett schon gar nicht mehr verlassen, weil es ihr wirklich schlecht ging. Und ich dachte, jetzt gehe ich auch heim und lege mich gerade neben sie ins Bett. Und ging dann heim und dann sagt sie, das Telefon klingelt. Dann sagt meine Frau zu mir, Dan, ein Huhn ist gestorben. Kannst du das bitte beerdigen? Und wisst, wir haben da so lange drüber geredet, das war komplett weg. Ich habe irgendwas gesagt von scheiß Landwirtschaft. Und dann war dann noch, wir haben keinen Spaten gerade, du musst erst noch einen Spaten organisieren. So widerwillig habe ich dieses Huhn verscharrt bei uns im Garten. Es war total unwürdig. Abends schreibe ich dann mein Tagebuch und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Der Herr hat den ganzen Morgen darauf hingearbeitet. Darauf hingearbeitet, dass ich am Mittag, wenn ich zu meiner Frau komme, ihr diesen einen Gefallen tun kann und sagen, ich mache das. Das ist ein Weg, wie ich meine Liebe zeigen kann, indem ich dieses Huhn beerdige. Ich habe es nicht kapiert. War komplett weg. Der Herr hat sich so angestrengt, hat alles gegeben. Der hat das Huhn aus zum richtigen Zeitpunkt sterben lassen und alles gepasst. Ich habe es versemmelt. Das tut mir leid, das möchte ich besser machen. Aber ich weiß nicht, was das Schöne ist da drin. Das Schöne in dieser Erfahrung, Gott bereitet uns darauf vor. Die guten Werke, die sind da, die sind spürbar, die sind greifbar. Der hilft uns da, der unterstützt uns da. Deshalb lasst uns doch das Gute tun, uns auch anstrengen, uns auch bemühen, auch wenn wir krank sind oder wenn es uns nicht so gut geht. Über unseren Schatten springen und die guten Werke tun, die nötig sind, damit diese Welt die Menschenfreundlichkeit Gottes erlebt. Ja, und zum Schluss kommt noch eine Anweisung, das ist die richtige Anweisung, dass die Band schon mal sich einbauen kann, wo es törichte Auseinandersetzungen gibt und man völlig sinnlos über Abstammungslinien und Geschlechtsregister streitet, da hast du nichts zu suchen. Beteilige dich nicht an dem Gezänk darüber, wie das jüdische Gesetz auszulegen ist. Das führt zu nichts und hat gar keinen Wert. Also eine Welt voller Bosheit, voller Hass und Perversion und Gottlosigkeit braucht eins nicht. Christen, die endlose Debatten führen über irgendwelche Belanglosigkeiten, über wie man irgendwelche Gesetze auslegt, wie man das versteht und wie das richtig ist, die sich in irgendwelchen dogmatischen Themen verfangen. Wo das passiert, halt dich fern. Über was sollen wir reden? Über die Menschenfreundlichkeit Gottes. Darum geht's. Aber nicht über irgendwelche sinnlosen Debatten. So, unsere Band, ihr seid bereit? Ja? Becky, du bist auch bereit? Mit welchem Lied starten wir jetzt dann in die Lobpreiszeit hinein?
Wir starten mit dem Waymaker. Das passt auch sehr gut.
Ja.
Weil Gott unser Wegbereiter ist, am Werk ist, auch wenn wir es nicht sehen und wir im Vertrauen drauf, dass er aber mit dabei ist. Gute Werke dann tun können.
Waymaker, damit geht es los. Ich bitte euch aufzustehen, ich bete noch. Und die grünen Schals, das heißt, unser Gebet- und Segnungsteam steht nachher sofort für euch bereit, da vorne, falls ihr Segen braucht, jemand, der für euch segnet, der euch segnet, der für euch betet. Ich bete und dann kommt der Waymaker, fantastisch. Lieber Vater, vielen Dank für deine großartige Liebe und für deine unglaubliche Menschenfreundlichkeit. Was für ein Geschenk. Wir wissen, dass du uns wohlgesonnen bist, voller Güte, voller Liebe. Und wir jetzt deine Kinder sind und die Erben. Und ich bitte dich, dass diese Wahrheit uns verwandelt und verändert und uns die Kraft und die Energie gibt, gute Werke zu tun und all dem Bösen in der Welt noch viel, viel mehr Gutes, noch viel mehr Freundlichkeit und noch viel mehr Liebe entgegenzusetzen. Amen.